Ein Mann kommt zu Jesus, er ist reich, italienische Schuhe hat er an, maßgeschneiderten Anzug, sein Geld hat er gut angelegt, er hat eine goldene Kreditkarte und lebt so, wie er fliegt, nämlich erster Klasse. Er ist noch jung, er stemmt Gewichte im Fitnessstudio, um gegen seine Müdigkeit anzukämpfen, auf dem Tennisplatz versucht er, das Altern hinauszuzögern, sein Bauch ist flach, seine Augen sind scharf. Energie ist sein Markenzeichen und der Tod ist noch eine Ewigkeit weit weg für ihn. Er ist die neue Generation. Er beherrscht die drei E's: Einkommen, Einfluss und Ehre. Doch eine Frage lässt ihn nicht mehr los. Und auch wenn es peinlich für einen Mann mit seinem Stammbaum ist, diesen Zimmermannssohn zu fragen, er muss das wissen. Darum kommt er zu Jesus und sagt: Herr, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Aber schon seine Wortwahl verrät, dass er etwas missverstanden hat. Er denkt, er kann das ewige Leben genauso bekommen wie alles andere im Leben auch, durch seine eigene Kraft, durch sein Geld. Er fragt, was muss ich tun? Was sind die Geschäftsbedingungen? Was sind die Kosten? Wie viel muss ich da investieren, um das gewünschte Ergebnis zu erhalten? Jesus wird einige Mühe haben, diesen Fan auf den richtigen Weg zu bringen, aber weil er ihn liebt, gibt er dem reichen jungen Mann die Antwort, die er hören muss. Wenn du wirklich das ewige Leben haben willst, dann verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Schatz erwerben, der dir nicht mehr verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er war sehr reich. Denn wie schwer ist es, von einem Bewunderer zu einem Nachfolger Jesu zu werden? Erstens, komm und folge Jesus nach. Das sind wirklich harte Worte, die Jesus da zu diesem jungen Mann sagt. Und vielleicht war ja nicht nur ihm damals zum Weglaufen zumute, als er das hörte. Vielleicht geht dir das ja ganz genauso mit diesem Text. Hast du nicht auch schon mal gedacht, dass die Sache mit dem Kreuz auf sich nehmen doch eher was für Mutter Teresa war als für dich? Und sein Leben für Jesus zu verlieren, das gilt doch eher den Missionaren im Dschungel als uns Christen in Deutschland. Dann lasst uns das bitte erstmal klarstellen. Wenn wir jetzt hier über Nachfolge reden, dann geht es nicht um irgendein Randthema unseres Christseins. Es geht vielmehr ums Ganze. Nachfolge ist nicht nur etwas für die ganz Frommen. Nachfolge macht unser Christsein aus. Denn der Name Christ kommt daher, dass wir so leben wie Jesus Christus. Diesen Namen haben sich die ersten Christen ja nicht selbst gegeben. Die Bürger Antiochias nannten die Jünger Jesu Christen, weil sie sahen, dass sie Christus in allem nachfolgten und lebten wie er. In Apostelgeschichte 11, Vers 26 lesen wir: Ein ganzes Jahr lang wirkten Barnabas und Paulus in der Gemeinde und unterwiesen viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia kam für die Jünger und Jüngeren zum ersten Mal die Bezeichnung Christen auf. Wir verdienen den Namen Christ tatsächlich nur, wenn wir unser Leben dem angleichen, wie Jesus gelebt hat. Jesus will nicht nur Fans und Bewunderer, die ihn einmal toll finden. Er ruft dich in seine Nachfolge. Darum zweitens, verkaufe alles, was du hast. Jesus lädt den jungen Mann und dich ein, seine Nachfolger zu werden. Und damit das konkret wird und damit man das sieht, wird der Mann aufgefordert, seinen gesamten Besitz zu verkaufen und das Geld den Armen zu geben. Und die Frage ist, gilt das eigentlich auch uns? Einige sagen tatsächlich, dass man als Christ nicht reich sein dürfe. Schließlich sagt Jesus ja an dieser Stelle auch noch, dass es für einen Reichen unmöglich ist, in den Himmel zu kommen. Sie vergessen allerdings, dass Jesus im gleichen Atemzug sagt, dass bei Gott alle Dinge möglich sind. So kenne ich eine ganze Menge reiche Leute, die Jesus nachfolgen. Sie tun mit ihrem Geld ganz viel Gutes und verschenken viel, wenn Jesus es ihnen sagt. Das Falsche an dem jungen Mann war nicht, dass er reich war. Das Traurige war, dass er Jesus nicht nachfolgen wollte. Sicherlich hatte der Reichtum bei ihm einen großen Anteil an dieser Entscheidung. Darum empfiehlt dir Jesus, dich zu prüfen, inwieweit dein Herz an deinem Geld hängt. Und wenn du merkst, dass du auch lieber reich werden willst, als Jesus nachzufolgen, dann fang an und trenn dich lieber von deinem Geld. Hör darauf, was Jesus zu dir sagt. Wenn du diese Bibel zum Beispiel lesen kannst, ohne wütend und traurig zu werden, dann scheint dein Herz ja nicht am Geld zu hängen. Je mehr du dich aber an dieser Bibelstelle stößt, umso wahrscheinlicher ist es, dass Jesus diese Worte auch zu dir sagt. Schau darum bitte mal nach, woran dein Herz wirklich hängt. Und dann entscheide dich, willst du Jesus dienen oder deinem Geld? Beides zugleich wird nicht gehen. Nachfolger sind davon überzeugt, dass Jesus das Beste ist, was ihnen je in ihrem Leben begegnet ist. Er ist der große Reichtum ihres Lebens und darum können sie ihr Geld loslassen. Einer, der das in seinem Leben wirklich umgesetzt hat, ist Ronald Sider. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Nadelöhr. Da sagt er, verdiene ruhig viel, verbrauche wenig, horte nichts, gib großzügig und feiere das Leben. Auf den ersten Blick klingt das wie ein Widerspruch. Wie soll das gehen, wenig zu verbrauchen und trotzdem das Leben zu feiern? Aber genau diese Spannung ist für uns wichtig. Wir sollen ein erfülltes Leben führen, sagt Jesus. Wir müssen nicht in Askese leben und uns freudlos einschränken. Wir sollen nur immer wieder danach fragen, was Jesus meint, was gut für uns ist. Und wenn es billiger ist, in einem Haus zu leben, als in einer Mietwohnung Jahrzehnte zu wohnen, warum sollen wir uns dann kein Haus bauen? Wenn uns das Haus allerdings maßlos bindet und ein Leben lang belastet, müssen wir dann wirklich bauen? Oder sollen wir sparen und Vorsorge treffen für später? Warum denn nicht? Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, durch Großzügigkeit einen Schatz im Himmel zu sammeln, dann sollten wir uns den nicht entgehen lassen. Darum drittens, gib doch deine Wünsche für Jesus auf. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme Tag für Tag sein Kreuz auf sich und folge mir auf meinem Weg. Ich treffe nicht wenige Christen, die sind von ihrem Christsein mehr oder weniger enttäuscht. Es tut sich nichts in ihrem Leben. Gott scheint für sie unerreichbar und Jesus scheint irgendwo tot im Grab zu liegen. Und vielleicht hast du das ja auch schon gedacht. Dann darfst du wissen, dass du wirklich nicht der Einzige bist. Viele Christen haben mit solchen Versuchungen und Anfechtungen zu kämpfen. Der Grund für dieses Dilemma ist aber immer derselbe. Sie halten am alten Leben fest und wollen nicht loslassen. Sie werden immer noch von ihren eigenen Wünschen getrieben. Der Wille Gottes ist ihnen relativ egal. Sie haben Angst, sie würden bei Gott etwas verlieren. Darum fragt Oswald Chambers in seinem Andachtsbuch, warst du eigentlich schon bei deinem weißen Begräbnis? Hast du schon deine alten Lebensweisen an den Nagel am Kreuz Jesu gehängt? Hast du dein altes Wesen wirklich aufgegeben? Viele von euch haben das bei ihrer Taufe getan, aber sie haben vergessen, dass das Biest in uns schwimmen kann. Täglich neu, sagt die Bibel, müssen wir uns für das Kreuz Jesu entscheiden und unsere Wünsche loslassen. Anders geht es leider nicht. Nun meinen etliche Leute, dass uns Jesus mit diesem Vers vom Kreuz auf ein schweres Leben vorbereiten wollte. Das Kreuz soll dafür stehen, dass wir viel im Leben zu erleiden haben. Aber ich denke, darum geht es nicht in erster Linie. Jesus ermutigt uns hier, unser altes Leben endlich aufzugeben, damit wir das wahre Leben bei ihm finden. Oder wie Hans-Peter Reuer es mal gesagt hat, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ich bin normalerweise sehr gerne Pastor, aber manchmal, da wünschte ich mir auch ein anderes Leben. Und wenn ich dann mit meinen Fluchtgedanken da sitze, dann höre ich, wie Jesus zu mir sagt, Carsten, was willst du eigentlich wirklich? Soll dein Wille geschehen oder mein Wille? Hast du nicht schon viele wunderbare Dinge mit mir erlebt? Warst du nicht auf unzähligen Freizeiten dem Himmel nah und wartet nicht das ewige Leben bei mir auf dich? Willst du das wirklich für ein paar deiner Wünsche aufgeben? Nein, das will ich nicht. Denn es ist eine Lüge, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben können, ohne unser altes Leben mit all seinen Wünschen dabei zu verlieren. Darum fang an und gib deine Wünsche für Jesus auf. Verleugne dich selbst, weil du anerkennst, dass Jesus viel besser weiß, was gut für dich ist, und häng dein altes Leben an den Nagel. Ein Missionar erzählte mir von zwei jungen Männern, die sich an einem Abend für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Am nächsten Nachmittag kamen sie wieder zum Haus des Missionars und jeder trug einen Sack über seiner Schulter. Der Missionar fragte, warum sie denn wiedergekommen seien, und sie erklärten, dass sie in ihren Familien und im Dorf jetzt nicht mehr willkommen seien. Man hatte sie rausgeworfen. Als der Missionar das hörte, fürchtete er, dass das für die beiden zu viel sei, aber sie sagten, nein, wir wussten, dass das passieren würde, als wir uns für Jesus entschieden haben. Merkt ihr, sie stellten Jesus über ihre Familien und Freunde. Sie stellten Jesus über ihre Bequemlichkeiten und ihr Wohlergehen. Fans tun so etwas nicht. Nur Nachfolger sind bereit, sich selbst zu verleugnen und zu sagen, ich entscheide mich für Jesus und ich stelle Jesus über meine Familie und über mein Geld. Ich stelle Jesus sogar über meine beruflichen Ziele. Ich gehöre voll und ganz zu ihm. Ich stelle Jesus auch über meinen Alkoholkonsum. Ich stelle Jesus über mein Haus. Ich stelle Jesus über das, was andere Menschen von mir denken. Nachfolger treffen jeden Tag die Entscheidung, sich selbst zu verleugnen und alles und Jesus über alles zu stellen. Selbst wenn sie das alles im Leben kostet, Fans tun so etwas nicht. Dabei gibt es keinen größeren Beweis für unsere Liebe zu Jesus, als wenn wir unsere Wünsche für ihn aufgeben. Ein Freund erzählte mir mal, wann er gemerkt hatte, dass seine Frau ihn wirklich liebte. Er kam zum Abendessen nach Hause und während er noch im Flur war, hörte er, wie seine Frau den Tisch deckte. Seine Frau wusste noch nicht, dass er da war, und sie stellte zwei Gläser auf den Tisch und wollte Cola hineinfüllen. Da stand noch eine Flasche schon von letzter Woche, ziemlich abgestanden, mit einem Rest und eine frische Flasche. Den Rest füllte sie in das eine Glas und aus der frischen Flasche in das andere Glas. Und mein Freund sagte, ich war sehr gespannt, wohin sie welches Glas stellen würde. Und tatsächlich stellte seine Frau das Glas mit der frischen Cola zu ihm. Da wusste er, dass sie ihn wirklich liebt. Jesus sagt, gib deine Wünsche für mich auf und verleugne dich selbst. Ein viertes, mach keine Ausnahmen. Fans versuchen, Jesus nachzufolgen, ohne dabei etwas zu verlieren. Sie wollen keine Opfer bringen. Sie legen Bereiche ihres Lebens fest, zu denen sie Jesus keinen Zutritt gewähren. Aber Jesus sagt, wer sein Leben oder Teile davon retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Bei den Fans von Jesus hört sich das anders an. Sie sagen, ich folge Jesus nach, aber ich werde meinen Besitz nicht verkaufen. Verlang von mir auch nicht, den Menschen, die mir wehgetan haben, zu vergeben. Die haben das nicht verdient. Verlang von mir bitte auch nicht, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Ich muss schließlich meine Bedürfnisse befriedigen. Und verlang von mir auch nicht, einen bestimmten Prozentsatz meines Geldes für Jesus zu geben. Ich habe für dieses Geld schwer geschuftet. Statt Jesus in ihrem finanziellen Bereich zu folgen, folgen sie lieber der Zeitschrift Money. In ihren Beziehungen folgen sie nicht Jesus, sondern vielleicht Lothar Matthäus. Und in ihrem Sexleben eher der Bravo als der Bibel. Meinungsforschungen in christlichen Gemeinden haben ergeben, dass bei der Generation bis 40 mehr als 50% ein Zusammenleben ohne Trauschein völlig okay finden. Mehr als 30% glauben, dass Abtreibung, Pornografie und maßloser Alkoholkonsum keine Sünden sind. Obwohl sie in ihren Gemeinden ganz viel über Moral und Ethik hören, scheint es, als käme die Botschaft nicht an. All diese Leute sagen von sich, dass sie Jesus lieben, aber sie folgen ihm in vielen Bereichen nicht nach. Sie machen in vielen Lebensbereichen Ausnahmen. Jesus hat jedoch nie die Möglichkeit einer selektiven Nachfolge angeboten. Es gibt bei ihm keine Ausnahmeklauseln. Du kannst nicht sagen, ich folge Jesus nach, aber wenn es um diesen und jenen Bereich meines Lebens geht, dann mache ich es lieber auf meine Art. Wenn du dich Christ nennst, verpflichtest du dich per Definition dazu, Jesus in jedem Bereich deines Lebens nachzufolgen. Nun heißt das allerdings nicht, dass du ihm immer fehlerfrei nachfolgen wirst. Ja, auch Christen versagen und machen Fehler. Aber du kannst nicht von vornherein sagen, ich bin Christ, und dich dann weigern, Jesus nachzufolgen, wenn es um bestimmte Menschen, Orte und Praktiken geht. Das passt nicht. Ich sah neulich im Fernsehen einen Bericht über eine Gruppe neuartiger Vegetarier. Eine 28-jährige Frau fasste die Haltung dieser Gruppe treffend zusammen. Sie sagte, normalerweise esse ich vegetarisch, aber mir schmecken Würstchen wirklich gut. Sie steht stellvertretend für eine wachsende Gruppe von Menschen, die sich vegetarisch ernähren, aber einige Ausnahmen machen. Sie essen kein Fleisch, außer wenn sie wirklich Appetit darauf haben. Wie du dir vorstellen kannst, sind die wahren Vegetarier über diese neuen Vegetarier nicht allzu begeistert. Sie zwangen sie, ihren Namen zu ändern. Daraufhin gaben sich diese den Namen Flexitarier. Dieses Wort beschreibt gut, wie viele Menschen ihre Hingabe an Jesus sehen. Sie wollen flexibel bleiben und sich nicht so strikt festlegen. Sie mögen Jesus ja wirklich, aber in den Gottesdienst jedes Mal zu gehen, nee, das ist ja so langweilig. Sie finden die Gemeinde eigentlich ganz toll, aber ihr Geld und ihre Kraft haben sie andersweitig festgelegt. Was Jesus alles so gesagt hat, ist ja ganz schön, aber ihr Sexualleben, das geht Jesus doch wohl nichts an. Sie fühlen sich als Christen, nur nicht so ganz zu 100%. Jesus nachzufolgen verlangt aber eine vollständige und vollkommene Hingabe. Sonst verlieren wir das ewige Leben und stehen am Ende mit leeren Händen da. Schau dir den reichen jungen Mann ganz genau an. Er wollte Ja zur Nachfolge sagen, ohne Nein zu seinem Reichtum zu sagen, und er verlor dadurch den Schlüssel zum Himmel. Er wollte Jesus ja nah sein und das ewige Leben bekommen, aber er wollte nicht so nah an Jesus ran, dass es ihn ein persönliches Opfer kosten würde. Darum ging er traurig weg. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, gerade der wird es retten. Fünftens. Lass Jesus wieder der Herr sein. Viele von uns sind mit dem Glauben an Jesus hier aufgewachsen. Wir hielten es nie für nötig, eine radikale Entscheidung für Jesus zu treffen. Wir waren ja nie auf der schiefen Bahn und Jesus war doch immer unser Freund. Die Gemeinde ist für uns ein Ort, wo wir alles für unseren Glauben bekommen, was wir wünschen. Und viele kommen daher mit der Haltung hierher, was wird Jesus wohl heute für mich tun? Schauen wir in unsere Bibel hinein, klingt das aber irgendwie anders. Da sagt Jesus, gib bitte alles für mich auf. Und eigentlich sollten wir die Mentalität hier entwickeln, die fragt, was kann ich denn diese Woche für Jesus tun? Merkt ihr, wir haben, ohne dass wir das wollten, ein Klima in unserer Gemeinde geschaffen, das viele begeisterte Fans hervorbringt, aber leider nur wenige Nachfolger. Darum möchte ich dich heute ermutigen, Jesus wieder den Platz in deinem Leben einzuräumen, der ihm zusteht. Er ist nicht nur dein Freund, er will dein Herr sein. Die Bibel beschreibt die Nachfolger Jesu als Diener ihres Herrn. Wörtlich übersetzt steht da sogar, dass wir Sklaven unseres Herrn Jesus Christus sind. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir gerne hören. Ein Sklave hat keine Rechte. Ein Sklave hat keinen Besitz, ein Sklave hat noch nicht einmal einen freien Tag. Und trotzdem scheint es für Petrus, Jakobus, Paulus und viele andere mehr eine Ehre gewesen zu sein, den Titel Sklave Jesu Christi zu führen. Schau in deine Bibel hinein und lies, wie sie sich in ihren Briefen vorstellen. Da steht nicht, ich, Petrus, der beste Freund von Jesus, Der, der auf dem Berg der Verklärung dabei war, der Prediger an Pfingsten, durch den 3000 Menschen zum Glauben gekommen sind, der schreibt euch diesen Brief. Nein, stattdessen schreibt der Apostel: Ich, Simon Petrus, ein Sklave Jesu Christi, schreibe euch diesen Brief. In Rom hassten die Menschen das Wort Sklave. Zu viele Wunden hatte die Sklaverei bei ihnen hinterlassen. Und trotzdem beginnt Paulus diesen Brief an die Römer mit den Worten: Ich, Paulus, ein Sklave Jesu Christi, schreibe euch diesen Brief. Einer, der das auch in seinem Leben verstanden hat, ist Bill Bright. Er ist der Gründer von Campus für Christus. Er war es, der dieses Traktat mit dem Titel Die vier geistlichen Gesetze schrieb. In ihm wird das Evangelium kurz und prägnant dargestellt, sodass unzählige Menschen dadurch zum Glauben an Jesus gefunden haben. Über 2,5 Milliarden Exemplare dieses Traktats wurden weltweit verteilt. Und Bill Bright war auch Mitinitiator des Jesus-Films, der inzwischen in 660 Sprachen übersetzt und von bislang über 4 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt gesehen wurde. Ein sehr berühmter Mensch. Aber wenn du zu seinem Grab gehst, da findest du nur 5 Worte auf seinem Grabstein stehen. Sein Name Bill Bright und darunter steht Sklave für Jesus. Bill Bright hat es verstanden. Obwohl das Wort Sklave in unserer Kultur viel von seinem Schmerz eingebüßt hat, würden die meisten von uns das wahrscheinlich nie auf ihren Grabstein steigen. Und wir würden wahrscheinlich auch diesen Titel nicht gerne führen, Sklave für Jesus. Sklave zu sein widerspricht immer noch allem, was wir uns für unser Leben wünschen. Die meisten von uns wuchsen in einem Elternhaus auf, in dem wir gelernt haben, uns in der Schule und in der Arbeitswelt anzustrengen, damit wir eine gute Arbeitsstelle bekommen, viel Geld verdienen und in einem großen Haus wohnen, ein schönes Auto fahren und herrliche Urlaubsreisen genießen können. Doch Jesus sagt: Was hat ein Mensch denn davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sich selbst verliert und Schaden an seiner Seele nimmt? Darum nimm deine Berufung wieder an und lass Jesus der Herr deines Lebens sein. Denk dabei nicht nur daran, dass Jesus dein Gott und König ist. Erinnere dich vielmehr immer wieder daran, dass du ein Sklave Jesu Christi bist. Die Fans von Jesus mag das jetzt überraschen. Aber du kannst Jesus nicht Herr nennen, ohne damit zu sagen, dass du selbst sein Sklave bist. Das passt sonst nicht. Wenn mich ein Mädchen mit Papa anspricht, gibt es sich damit als meine Tochter zu erkennen. Und wenn du Jesus mit Herr ansprichst, dann sagst du damit, er ist der Herr und ich bin sein Sklave. Ich las von Missionaren, die im südamerikanischen Staat Suriname arbeiteten. Sie wollten die Bewohner einer nahegelegenen Insel gerne mit dem Evangelium erreichen. Die meisten der Inselbewohner waren Sklaven auf den großen Plantagen. Aber die Plantagenbesitzer erlaubten nur Sklaven, mit anderen Sklaven zu reden. Die Missionare hatten also gar keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Aber weißt du, was sie taten? Sie verkauften sich selbst in die Sklaverei. Sie arbeiteten als Sklaven unter den brutalen Bedingungen des tropischen Klimas. Aber sie erreichten dadurch viele Menschen mit dem Evangelium. Das klingt in unseren Ohren vielleicht zu hart oder verrückt. Aber sie handelten nur konsequent. Sie wurden das, was sie bereits waren, Sklaven für Jesus. Darum sechstens, werde ein Sklave für Jesus. Für die meisten Menschen ist Sklaverei etwas, in das man hineingezwungen wird. Bei Jesus ist es allerdings anders. Er lädt dich ein, dich selbst zu verleugnen. Du wirst freiwillig sein Sklave. Schon im Alten Testament lesen wir von Menschen, die sich bewusst dafür entschieden haben, Sklaven zu sein. Sie lösten damit eine Schuld ein und wären nach 6 Jahren automatisch wieder freigekommen. Aber manche von ihnen beschlossen nach diesen 6 Jahren weiterhin ein Leben lang Sklaven zu bleiben. Gott hat der Herr ein Gesetz erlassen. Er sagte: Vielleicht will dein Sklave bei dir bleiben, weil er an dir und deiner Familie hängt und es ihm gut bei euch geht, dann nimm einen Pfriem und bohre ihn durch sein Ohrläppchen in einen Türpfosten deines Hauses, also auf Deutsch, verpass ihm einen Ohrring. Von nun an muss der Sklave auf Lebenszeit bei dir bleiben. So verrückt das auch allen anderen erscheinen mag, aber den Sklaven Jesu Christi geht es gut. Es geht ihnen bei Jesus besser als zu der Zeit, als sie ihr eigener Herr waren. Die Sklaven Jesu lieben ihren Herrn und sie übergeben alles, was sie sind und haben, aus Liebe an Jesus. Und dabei stellen sie etwas Erstaunliches fest: Sie sind endlich frei. Denn ich muss dir noch etwas über meinen Herrn erzählen. Mein Herr wird für dich sorgen. Ihm gehört die ganze Erde und er kann sich wirklich um deine Bedürfnisse kümmern. Mein Herr wird dich beschützen. Er spricht und sogar der Wind und Wellen gehorchen ihm. Mein Herr hat sogar die Macht, Schuld zu vergeben. Du wirst endlich frei. Und wenn du mal am Boden liegst und dein Leben in Scherben liegt, weil du ein Sklave der Sünde geworden bist, dann kann mein Herr die Scherben deines Lebens in etwas Gutes verwandeln. Und noch etwas. Wenn du Sklave meines Herrn geworden bist, dann macht er dich zu seinem Sohn. Er macht dich zu seiner Tochter. Er nennt dich Freund. So wünsche ich dir, dass du gerne ein Sklave Jesu Christi wirst. Nur mit dieser Entscheidung wirst du von einem Bewunderer zu einem Nachfolger Jesu Christi werden. Einer, der das getan hat, war Millard Fuller. Er wurde mit 29 Jahren Millionär. Er hatte alles, was er wollte, und er kaufte seiner Frau alles, was sie sich nur wünschen konnte, aber eines Tages verließ sie ihn trotzdem. Millard fuhr ihr nach. Er fand sie an einem Samstagabend in einem New Yorker Hotel. Und sie erklärte ihm, dass ihr Herz leer sei und ihr Herz ausgebrannt und ihr Geist ausgebrannt. Sie sei innerlich tot und sie wollte endlich wieder leben. Millard und Linda knieten in ihrem Hotelzimmer nieder und beschlossen, alles zu verkaufen, was sie hatten, und sich von nun an dafür einzusetzen, armen Menschen zu helfen. Da der nächste Tag ein Sonntag war, suchten sie sich die nächste Baptistengemeinde auf. Sie gingen in den Gottesdienst und dankten Gott für ihren Neuanfang. Sie sprachen auch mit dem Pastor und erzählten ihm, was mit ihnen passiert war und welche Entscheidung sie getroffen hatten. Ironischerweise sagte er allerdings zu ihnen, dass eine so radikale Entscheidung für Jesus doch nicht vonnöten sei. Millard sagte darüber später: Er verstand einfach nicht, dass wir nicht das Geld und die Dinge, die man sich mit Geld kaufen konnte, aufgaben, wir gaben auf. Punkt. Millard und Linda gründeten eine Organisation, von der du vielleicht schon gehört hast, Habitat for Humanity. Sie bauen heute in den Katastrophengebieten dieser Welt neue Wohnungen und Häuser für die Ärmsten der Armen. Und sie haben Freude daran. Was für ein Unterschied ist das zu dem, wie die Geschichte vom reichen jungen Mann endet. Er ging traurig weg, weil er seinen Reichtum nicht aufgeben wollte. Er hätte traurig sein sollen, weil er nicht bereit war, Jesus nachzufolgen. Das ist der springende Punkt. Jesus will keine Fans und Bewunderer, er will Nachfolger. Ja, es geht nicht darum, Geld und andere Dinge, die man sich mit Geld kaufen kann, aufzugeben. Es geht darum, aufzugeben und Jesus wieder Herr sein zu lassen. Darum lass dein altes Leben los und werde ein Sklave Jesu Christi. Auf Bewunderer kann Jesus nämlich sehr gut verzichten, auf seine Nachfolger nicht. Amen.